Seid ihr schon mal von Gott enttäuscht gewesen? Ich meine, so richtig verstimmt und eingeschnappt. Ich gebe ehrlich zu, ich kenne dieses Gefühl. Ich bin zum Beispiel enttäuscht von Gott, wenn ich ihn um etwas bitte, er aber schweigt. Wenn er überhaupt nicht reagiert und gar keine Antwort von ihm kommt. Wenn ich das Gefühl habe, mein Gebet geht nur noch bis zur Zimmerdecke, aber nicht weiter, nicht bis oben in den Himmel. Hallo Gott, wo bist du bitte schön? Nicht wahr? Sowas ist frustrierend. Man bittet Gott um etwas, aber der meldet sich nicht. Ich bin auch enttäuscht von Gott, wenn ich in großer Not um Hilfe schreie, aber alles geht scheinbar seinen normalen Gang weiter. Ich bitte um Rettung, aber falle immer tiefer. Ich bitte um einen winzig kleinen Lichtblick, aber der Tunnel, durch den ich fahre, bleibt stockdunkel. Keine Hilfe in Aussicht. Vielleicht wird alles noch schlimmer. Ein neues Problem taucht auf. Ein Unglück kommt ja selten allein. Und ich frage, Herr, lässt du mich hängen? Ich bin oft enttäuscht von Gott, wenn er ein Versprechen nicht hält. Sowas kann ich ja schon bei Menschen nicht leiden. Aber wenn ich das bei Gott fühle, ist meine Enttäuschung umso größer. Ich lese vielleicht eine Verheißung in der Bibel und verlasse mich darauf, aber dann geschieht das nicht oder anders oder genau das Gegenteil. Hat Gott seinen Plan spontan geändert? Kann ich mich überhaupt auf ihn verlassen? Schließlich bin ich auch enttäuscht von Gott, wenn er meine Vorstellungen und Erwartungen nicht erfüllt. Und ja, Gott muss ja auch nicht immer meine Wünsche erfüllen. Aber stellt euch doch die Kinder vor, die vor Weihnachten oder für ihren Geburtstag einen Wunschzettel schreiben. Dann kommt der große Tag und mit leuchtenden Augen warten sie auf ihre Geschenke. Wird das dabei sein, was sie aufgeschrieben haben? Sie packen eine Schachtel nach der anderen aus, aber in keiner ist das drin, was sie sich gewünscht haben. Die Enttäuschung ist doch riesengroß. Manchmal bete ich Tage, Wochen oder sogar Jahre lang um etwas. Vielleicht sind es noch nicht mal materielle oder verwerfliche Dinge. Vielleicht sind es wirklich gute Dinge, geistliche Gaben oder Sachen, die das Reich Gottes betreffen und Gott Ehre machen. Aber ich kriege das nicht hin. Andere schon, vielleicht meine Pastorenkollegen, aber ich nicht. Ich erlebe das nicht. Auch der Prophet Jona ist enttäuscht von Gott. Ja, enttäuscht ist noch harmlos formuliert. Er ist stinksauer. Er ist wütend. Warum? Nun, Jona hat im Auftrag des Herrn prophezeit, aber jetzt ist seine Vorhersage nicht eingetroffen. Was für eine Blamage. Sein Amt als Prophet kann er doch nun vergessen. Hatte Mose nicht damals das Volk Israel gelehrt? Wenn ein Prophet im Namen des Herrn etwas sagt und seine Voraussage trifft nicht ein, dann hat der Herr nicht durch ihn geredet. Er hat in eigenem Auftrag gesprochen. Einen solchen Propheten braucht ihr nicht ernst zu nehmen. Wer würde nach so einem Versagen noch als Prophet akzeptieren und auf ihn hören? Den Jona. Ich kann den verstehen, dass er so ärgerlich reagiert. Ich habe aber den Eindruck, die Enttäuschung Jonas geht noch ein Stück tiefer. Ganz drinnen im Herzen ahnt er, dass Gott genauso handeln würde, wie er es getan hat. Dass er nämlich barmherzig ist und dass ihm seine Gerichtsankündigung richtig leid tun wird. Ich habe schon immer gewusst, Herr, dass du so bist. Ich wusste es, dass du so reagierst. So wirft Jona seinem Gott vor. Wie kommt er zu so einer Aussage? Vielleicht aus den uralten Geschichten des Volkes Israel. Da hat sich Gott den Mose damals so vorgestellt. Ich bin Yahweh, ich bin, da ist mein Name. Ich bin ein Gott voller Liebe und Erbarmen. Ich habe Geduld, meine Güte und Treue sind grenzenlos. Und dann hat das Jona ja am eigenen Leib selbst gerade erfahren, wie Gott selbst ihm gnädig gewesen ist, wie er ihn nicht hat sterben lassen, als er weggelaufen und ungehorsam gewesen war. Wie froh war Jona da gewesen, dass er dem Gott gehört, der sich erbarmt und liebevoll und freundlich zu ihm ist. Vielleicht hat Jona gedacht, dass Gottes Verheißung nur seinem auserwählten Volk Israel gilt und dass er auch genauso zu anderen Völkern und Nationen, zu den Heiden sein könnte. Das war für ihn unvorstellbar. Das war zu viel des Guten. Erst 120 Jahre später verkündete der Prophet Jeremia, nach welchen Prinzipien Gott sich gegenüber den Völkern verhält. In Jeremia 18 lesen wir: Einmal sage ich zu einem Volk oder Königreich, dass ich es ausreißen und zerstören will. Wenn dann aber dieses Volk sich ändert und sein böses Treiben lässt, tut es mir leid und ich führe es nicht aus, was ich ihm angedroht habe. Ein anderes Mal sage ich zu einem Volk oder Königreich, dass ich es aufbauen und fest einpflanzen will. Wenn dann aber dieses Volk tut, was mir missfällt und mir nicht gehorcht, dann lasse ich nichts von all dem Guten kommen, das ich ihm versprochen hatte. Für die Gnade Gottes hat Jona kein Verständnis. In seiner Wut wünscht er sich den Tod herbei. Nein, so will er nicht weiterleben. Er ist tief gekränkt, er fühlt sich von Gott betrogen. Mit so einer grenzenlosen Güte kommt er nicht zurecht. Da gab es 100 Jahre vorher schon mal einen Propheten, der war auch lebensmüde. Wisst ihr, wen ich meine? Ja, den Propheten Elia. Der floh vor der schrecklichen Königin Isabel, die ihm nach dem Leben trachtete. Weit weg in der Wüste legte er sich unter einen Wacholderstrauch und wollte auch sterben. Er hatte genug davon, dem Volk immer nur schlechte Nachrichten zu überbringen und dann dafür verfolgt zu werden. Das hat damals den Elia schwermütig gemacht. Immer auf der Flucht sein vor den Häschern der Königin. Aber Jona ist hier nicht depressiv. Er ist zornig und trotzig. Er rebelliert gegen Gott, nun zum zweiten Mal. Gott versucht mit Jona zu reden, aber zunächst blockt er ab. Er will nicht, er lässt sich auf kein Gespräch ein. Jona schmollt, wieder haut er ab. Dieses Mal nicht nach Westen, sondern nach Osten, in die andere Richtung. Ganz an den äußersten Stadtrand von Ninive, um dort zu gucken, was weiter passiert. Dort baut er sich ein kleines Hüttchen, setzt sich in den Schatten und wartet. Er wartet darauf, dass Gott doch noch ein verheerendes Gericht über Ninive ausführen wird. Denn die Strafe ist ja gerechtfertigt. Die Leute waren böse und grausam und haben sowohl nach menschlichen wie auch nach göttlichen Maßstäben Strafe verdient. Da kann nach Jonas Überzeugung auch nicht ein bisschen jammern und klagen, ein paar Bußübungen mehr helfen. Vielleicht mag sowas alles dem Jona durch den Kopf gehen. Er merkt gar nicht, wie er hier mit zweierlei Maß richtet. Hätte er nicht selbst nach dem Prinzip der Gerechtigkeit Gottes Strafe den Tod verdient gehabt? Aber Gott war barmherzig. Jona hatte in der Tiefe des Meeres und auch im Bauch des großen Fisches um Gnade gebetet und Gott hatte sein Gebet erhört, er hatte ihn gerettet. Ganz genauso wie die Leute in Ninive. Die waren auch mit dem Tod bedroht und hatten da auch Gott um Hilfe angeschrien und Gott war auch ihnen gnädig. Warum sollte es nun Niniviten schlechter ergehen als dem Jona? Ist er denn ein so viel besserer Mensch? Hat er ein Anrecht auf Gnade? Bloß weil er zum Volk Israel gehörte und ein Prophet Gottes war? Nein, niemand hat ein Recht auf Gnade. Ob du nun zu einer christlichen Gemeinde gehörst oder nicht, ob du einen bestimmten Dienst im Reich Gottes ausübst oder nicht, ob du fromm bist oder nicht fromm, egal. Kein Mensch hat ein Recht auf Gottes Barmherzigkeit. Niemand. Aber wenn jemand so in Rage ist wie Jona, dann kann man kaum mit ihm reden. So kommt auch Gott nicht an ihn ran. Er muss eine andere Strategie anwenden und nun kommt ein wichtiger seelsorgerlicher Tipp. Jona braucht etwas, damit er wieder runterfährt, sich abkühlt in seinem Kopf und in seinen Gedanken. Er braucht etwas für die Seele. Und so kommt Gott nun zu ihm als hilfreicher Seelsorger. So wie bei Elia damals, dem Elia hat Gott durch einen Engel Essen und Trinken gegeben. Ein gutes, schmackhaftes Essen wirkt oft Wunder. Das hat Elia damals gestärkt. Und er konnte wieder losziehen mit einem neuen Auftrag. Dem Jona hilft hier eine große Rizinusstaude. Die soll ihm einen kühlen Schatten spenden. So einen Rizinusbaum, man nennt ihn auch Wunderbaum, konnte in einem Vierteljahr gut 5 Meter hoch werden. Seine Blätter sind riesig und haben einen Durchmesser von 70 Zentimeter. Also bei so einer glühenden Hitze war es das reinste Labsal für Jona. Es ist ja erstaunlich, Gott hat nicht genug von seinem Propheten, auch als der hier zornig wird. Er lässt ihn auch nicht laufen, er tut ihm was richtig Gutes an. So ist Gott, so anders als wir Menschen. Wenn jemand mich enttäuscht, dann bin ich wütend. Wenn er mich dann aber wieder und wieder enttäuscht, dann überlege ich mir 2-mal, ob ich ihm noch hinterhergehe. Eigentlich will ich ihn laufen lassen, nichts mehr mit ihm zu tun haben. Soll er doch hingehen, wo der Pfeffer wächst? Ist das nicht so? Aber Gott ist nicht so. Er lässt Jona nicht im Stich. Der liegt ihm am Herzen, egal wie oft er ihn schon enttäuscht hat. Gott versucht ihn zu gewinnen und gibt seinen Propheten nicht auf. Und Jona ist total glücklich. Der freut sich wie ein Schneekönig über diesen Rizinusbaum. Will Gott sich bei ihm entschuldigen? Hat er sein Versehen eingesehen und gibt es nun doch die erhoffte Apokalypse in Ninive? Nein, nein, es kommt ganz anders, als Jona sich das vorstellt. Am nächsten Morgen ist der Wunderbaum schwuppdiwupp verdorrt. Die Bibel berichtet, dass Gott einen Wurm sandte, der den Rizinus annagte. Normalerweise ist so ein Rizinusbaum für alle Insekten giftig. Im Jahr 2005 haben Forscher aber einen nachtaktiven Schmetterling namens Olepa schleini entdeckt. Die Raupen dieses Nachtfalters ernähren sich ausschließlich vom Rizinusbaum. Könnte das vielleicht damals dieser Wurm gewesen sein, der Olepa schleini, der die Staude zum Verdorren brachte? Ich stelle mir auch vor, dass Jona am Tag vorher seine vielleicht nur notdürftig aufgestellte Hütte wieder abgebrochen hat, als er diesen großen, schattenspendenden Baum sah. Hätte er mal lieber bleiben lassen. Denn jetzt, wo die grünen, saftigen Blätter braun geworden und abgefallen sind, brennt dem Propheten wieder die sengende Hitze auf den Kopf. Jetzt hat er keinen Schatten mehr. Durch einen heißen Ostwind steigen die Temperaturen noch weiter an. Jona ist nah am Hitzschlag. Wieder verzagt er und will aufgeben. Wieder wünscht er sich den Tod herbei. Wir haben das vielleicht alle schon mal erlebt, als wir so richtig krank waren. Vielleicht mit Fieber oder schwerer Grippe im Bett lagen. Da fühlt man sich hundsmiserabel. Man hat keinen Appetit mehr, will nur noch seine Ruhe. Möglicherweise hat Jona den Eindruck, jetzt geht alles den Bach runter. Treibt Gott ein böses Spielchen mit ihm? Dazu hat er keine Lust. Wir können ja fast den Eindruck haben, dass Gott seine Späße mit Jona treibt. Einmal so, dann wieder so. Alle die Dinge, die hier passieren, die kommen ja von Gott. Der Rizinusbaum wächst aus dem Boden. Der Wurm nagt ihn an. Umgehend ist er verdorrt. Und dann kommt der heiße Ostwind und sticht den Jona ins Hirn. Alles Inszenierungen von Gott. Warum tut er das? Will er sich über Jona lustig machen? Hat er Freude daran, ihn auf den Arm zu nehmen? Das glaube ich nicht. Ich denke eher, dass er durch all diese Maßnahmen seinen Mann zur Vernunft bringen will. Das alles soll dem Jona eine Lehre sein. Aber was ist das für eine Lehre? Gott stellt zum zweiten Mal die Frage: Hast du ein Recht, zornig zu sein wegen dieser verdorrten Rizinusstaude? Und Jona antwortet wieder trotzig: Ja, ich bin mit Recht wütend auf dich. Wie schnell und wie oft fühlen wir uns im Recht, zornig zu sein, nicht wahr? Wenn etwas nicht nach unseren Wünschen und Vorstellungen passiert, wenn uns Unrecht geschieht, wenn wir meinen, das Recht auf unserer Seite zu haben, wenn Prinzipien und Regeln, die vorher festgelegt wurden, nicht eingehalten werden, haben wir dann nicht das Recht, uns zu ärgern und unserem Zorn so richtig Luft zu machen? Wird uns nicht sogar in der Psychologie geraten, die angestaute Luft mal rauszulassen, unseren Ärger so richtig laut rauszubrüllen? Aber wir wissen auch, dass Zorn ein unkontrolliertes Gefühl ist. Was wir da manchmal sagen oder tun, ist unbeherrscht und beleidigend. Wir beschimpfen und verletzen dadurch wieder andere. Stattdessen sollten wir dankbar sein, dass wir nicht alles bekommen, was wir verdienen, denn wir brauchen ja auch Regeln und Vereinbarungen, geben den anderen Anlass, dass sie auf uns zornig sind, werden schuldig an ihnen, sodass sie uns anklagen könnten. Nein, wir sind nicht die Braven und Anständigen und Richtigen, wir glauben das nur immer. Dieses falsche Denken will Gott dem Jona klar machen. In den letzten beiden Versen des Jona-Buches redet dann nur noch Gott. Er zieht nochmal alle Register, um Jona zu gewinnen und gerade zu biegen. Jona hat nichts, aber auch wirklich gar nichts zum Wachstum dieser Rizinusstaude getan. Er hat sie dankbar mit großer Freude genossen. Hauptsache, er hatte Schatten. Hauptsache, ihm geht es gut. Das ist doch typisch für so einen verwöhnten Konsumenten. Uns fallen vielleicht Leute ein, die gerne alles konsumieren und alle Vorteile von Staat und Gesellschaft in Anspruch nehmen, ohne selbst auch nur das Geringste dazu beizutragen. Wir würden sie Schnorrer nennen. Leute, die laut ihre Stimme erheben und protestieren, wenn sie eben nicht so dastehen wie die, die sich letztlich für sie abrackern. Die dauernd ihre Rechte vom Staat einfordern. Aber bitteschön, wer ist denn der Staat? Woher soll denn das Geld kommen, das solche Schnorrer beanspruchen? Auch Jona war eine Art Schnorrer. Der war voll davon überzeugt, Gott müsse ihn versorgen. Der müsse alles geben, damit es ihm gut geht. Und deshalb trauert er dem verdorrten Baum nach, obwohl er doch nichts dafür investiert hat. Jona dachte nur an sein Wohlergehen. Die Leute in Ninive, die waren ihm egal. Gott sollte sich erst um ihn kümmern, dass er gesund bleibt, dass seine Karriere gesichert ist, dass ihm nichts zustößt. Wir kennen auch solche Gedanken. Meinen wir nicht, dass Gott sich auch erstmal um unser Wohlbefinden kümmern sollte, dass wir im Beruf vorankommen, dass wir den richtigen Partner fürs Leben finden, dass wir finanziell über die Runden kommen? Zuerst muss es mir gut gehen. Erst dann werde ich mich vielleicht um Gottes Reich, um die Gemeinde kümmern. Aber nur, wenn es nicht zu anstrengend ist und nicht ich auf liebgewordene Dinge und Interessen verzichten muss. Wir denken, erst muss sich alles, auch Gott, um mich kreisen. Aber dieses Denken ist falsch. Tatsächlich geht es darum, dass wir uns um Gott kreisen sollten. Wir haben ein neues Leben bekommen, um ihm zu dienen. Also, Jona ist nicht privilegiert, weil er zum Volk Israel gehört oder ein besonders hohes geistliches Amt besitzt. Gottes Liebe und Barmherzigkeit gelten eben allen Menschen dieser Welt. Wir neigen eher zu der Haltung, wie sie Napoleon I. hatte, als der Kaiser am Abend nach der Völkerschlacht bei Leipzig im Jahr 1813. Auf dem Schlachtfeld die röchelnden, sterbenden Soldaten hörte und sah, da hat er höhnisch und abwertend gesagt: Was für eine wertlose Masse. Bei Gott aber gibt es zum Glück keine wertlose Masse. Egal wer du bist, Gott liebt dich und will, dass du gerettet wirst. Was dich als Mensch wertvoll macht, das ist nicht deine Herkunft, deine Bildung, dein Geld, dein Fleiß. Das ist nur die Tatsache, dass du ein Mensch bist, den Gott liebt, unendlich liebt. So wie die 120.000 Einwohner Ninives, die Kleinen und die Großen. Da war mal die Rosemarie, die hatte eine schmutzige, ziemlich ledierte Stoffpuppe. Der Kopf hing nur noch an einem dünnen Faden und wackelte hin und her. Und ein Ärmchen war auch schon abgefallen. Aber Rosemarie liebte sie heiß und innig. Ihre Puppe hatte an und für sich keinen Wert. Aber die Liebe des Kindes machte sie wertvoll. Als die Familie umzog, durfte jeder der Familie das mitnehmen, was für ihn das Wertvollste war. Rosemarie nahm natürlich ihre Puppe mit. Die hielt sie den ganzen Umzug im Arm und ließ sie nicht los. Wir sind wie diese scheinbar wertlose Puppe. Wertvoll sind wir, weil wir von Gott innig geliebt werden. Und deshalb gibt Gott uns einen neuen Anfang, wenn wir zu ihm umkehren und ihm unser Leben anvertrauen. Jetzt sind wir am Schluss des Jona-Buchs angekommen. Es ist ja interessant, dass mit diesem Gedanken der grenzenlose Liebe das Jona-Buch endet. Von Jona wird nichts mehr berichtet. Er ist still. Ob ihm einfach jetzt die Worte fehlen, irgendwas noch zu sagen, scheinbar kann er Gott nichts mehr entgegensetzen. Wir wissen es auch gar nicht, ob es ein Happy End in dieser Geschichte gibt, ob Jona das begriffen hat, was Gott ihm da sagen wollte, ob er weiter als Prophet gedient hat. Das wird hier nicht beantwortet. Es ist einfach Schluss, ganz abrupt, ein Open End. Vielleicht hätten weitere Worte, eine weitere Diskussion alles nur noch zerredet. Manche Leute müssen ja immer alles bis ins Detail ausdiskutieren. Sie reden und reden, es geht hin und her, aber am Schluss ist nichts dabei herausgekommen. Aber was hier mit wenigen Worten herauskommt, ist dieser Gedanke: Gottes Barmherzigkeit ist größer als Rechthaberei. Oder dass ein Mensch Regeln und Prinzipien einhält, ist Gott nicht so wichtig, als dass er als Mensch zurechtkommt und Gott vertraut. Oder nochmal anders: Der Mensch kommt bei Gott immer vor dem Gesetz. Über diesen Satz könnt ihr ja mal zu Hause dann nochmal nachdenken. Der Mensch kommt bei Gott immer vor dem Gesetz. Und deshalb, weil das klar ist, lohnt sich auch gar nicht noch zu spekulieren, was hier weiter geschehen ist. Wir wollen es auch genug sein lassen damit und uns freuen, dass Gott so voller Liebe und Erbarmen auch zu uns ist, dass er Geduld hat mit uns Menschen und seine Güte und Freundlichkeit keine Grenzen hat. Amen.